Hier ist Evolution FM, die Ausgabe 23 der Wissenschaftssendung der Giordano-Bruno-Stiftung in München. Am Mikrofon Benjamin Kleinke und mit mir im Studio Elena Perschina. Guten Abend.
Guten Abend.
Und die heutigen Themen werden sein: unhörbarer Schall, Übertragung von Alzheimer-Krankheit, und wir werden über Nachhaltigkeit sprechen, und zwar mit Elena Perschina, die in Edinburgh Volkswirtschaft unterrichtet.
Richtig. Ich schreibe dort meine Doktorarbeit im Thema Nachhaltigkeit, Volkswirtschaft, Logistik, also interdisziplinär. Und nebenbei unterrichte ich an Edinburgh International College.
To an end.
Run von Entertainment for the Braindead war das im Remix von Kraftfutter Mischwerk. Und wir kommen jetzt zum Mythos des Monats. Da geht es um die Behauptung, dass man Verbrennungen lindern kann, also die Schmerzen vor allem, wenn man da Butter drauf tut. Also die Idee ist offensichtlich, wenn man jetzt versehentlich an den heißen Topf gelangt hat, dass man also da dann schnell die Butter aus dem Kühlschrank vielleicht drauf tut und ob das hilfreich ist. Und ob das wirklich stimmt, das werden wir dann am Ende der Sendung aufklären. Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt in Braunschweig, die freundlicherweise so Cäsium-Atomuhren für uns betreibt und das per Langwelle in alle Welt funkt, sodass wir immer genau wissen, wie spät es ist, die haben auch noch was anderes untersucht gerade vor kurzem. Und zwar ging es darum, dass Leute anscheinend darunter leiden, wenn sie in der Nähe von Windkraftwerken wohnen. Die beschweren sich einerseits darüber, dass es mal hell und dunkel wird, weil wenn dieses Rotorblatt sozusagen durch die Sonne, durch Sonnenlicht durchfährt, dann macht es halt das Fenster dunkel und dann im nächsten Moment wieder hell. Wobei das wahrscheinlich nur ein paar Minuten dauern dürfte. Also insofern kann ich mir nicht vorstellen, dass das eine so große Belastung ist. Aber anscheinend soll das auch Schall erzeugen, den man aber womöglich gar nicht hören kann. So, Infraschall würde man das wohl auch nennen. Also weil er so weit unten ist, im Gegensatz zum Ultraschall, der ja, wo die Töne so hoch sind, dass unsere Ohren das auch nicht wahrnehmen können. Und stellt sich raus, dass anders als bisher angenommen, wir doch mehr hören können. Also man sagt eigentlich, das menschliche Gehör, das geht von 16 Hertz bis 16 Kilohertz. Und alles, was unter 16 Hertz liegt, das können wir nicht mehr wahrnehmen. Und jetzt haben sie eine Untersuchung angestellt, in der sie drauf gekommen sind, dass das also, dass man auch noch Schall bis zu 8 Hertz wahrnehmen kann. Damit ist jetzt offenbar weiterhin offen, ob die Windkraftwerke dazu geeignet sind, einem da Unwohlsein zu bereiten. Das
nur manche Menschen oder alle?
Es ist möglich. Also sie haben, die Untersuchung ist anscheinend ein bisschen schwierig, weil das Problem ist offensichtlich, Schallwellen ohne Obertöne zu erzeugen. Wenn man jetzt Frequenzen aussendet, dann kommen automatisch Obertöne mit, die ja höher sind. Und dann könnte man also die Obertöne auch wahrnehmen. Und deswegen ist man also zu der anscheinend nicht richtigen Erkenntnis gekommen, dass unterhalb von 16 Hertz nichts mehr zu hören wäre. Und da haben sie jetzt offensichtlich eine neue technische Methode der Schallerzeugung gefunden, die eben Schall ohne Oberwellen erzeugen kann. Und sie haben halt dann die Probanden diesen Schallwellen ausgesetzt und die haben dann also zuverlässig erkennen können, ob Schall da ist oder nicht. Also so würde man das ja prüfen. Also ich weiß nicht, wie das Design von der Studie bei der PTB Braunschweig tatsächlich war, aber man müsste es natürlich so machen, dass derjenige, der sich mit dem Probanden beschäftigt, auch nicht weiß, wann der Ton an und wann er aus ist. Und man würde also einfach vielleicht sogar automatisiert aufzeichnen, wann eben zufällig der Ton gesendet wird und wann nicht. Und würde dann eben die Reaktion des Probanden auch aufzeichnen und eben sagen, so, da hört er was und kann dann das zeitlich korrelieren, wann es wie war und ob er da richtig liegt.
Ich habe mir mal von einem Schallphysik Studenten, beziehungsweise der schon länger her das alles studiert hat, erklären lassen, dass bei Schall auch Gehirn sehr große Rolle spielt. Und dass auch wie bei visuell Täuschungen gibt, bei Schall auch Täuschungen gibt. Zum Beispiel Babyschrei. Babyschrei ist eigentlich gar nicht so laut, wie wir es wahrnehmen, sondern das ist einfach genetisch bedingt, reagieren wir alarmiert. Und das ist eben eigentlich eher genetisch dieser störende Faktor von Baby. Und das wird zum Beispiel oft benutzt bei Sirenen, also mit Absicht. Da versucht man, Babyschrei nachzumachen, weil man eben nicht die Leute gefährliche Beschallung aussetzen möchte, trotzdem aber dieses Panikgefühl kreieren möchte, sodass die Leute den Alarm wahrnehmen und auch entsprechend reagieren, aber trotzdem jetzt nicht das Gehör belastet wird. Und wenn man zum Beispiel Babys nachmisst, dann sind sie eigentlich gar nicht so laut, wie wir denken. Also mhm. wenn tatsächlich ein Baby schreit, okay. denken wir immer, es ist furchtbar, furchtbar laut.
Ja.
Aber eigentlich sind sie gar nicht so laut.
Ja, wir sind einfach nur besonders sensibel für diese Art von Geräusch. Ja.
Genau, das ist in uns so programmiert, dass wir so reagieren. Mhm. Und deswegen frage ich mich immer, ob das die Wahrnehmung von gewissen Geräuschen, wo das immer herkommt, nehmen wir das tatsächlich wahr oder ist es etwas, was wir nur denken, dass mhm. wir wahrnehmen oder so.
Ja, also das gibt ja gerade in der Psychoakustik eine ganze Menge ganz erstaunlicher Gegebenheiten. Also beispielsweise das, was wir, um Musik zu hören, heute alle verwenden, MP3-Algorithmen mhm. beispielsweise, oder da gibt es ja noch andere, aber sie basieren ja eigentlich darauf, dass man das Audiosignal, das digitale Audiosignal gut komprimieren können muss, damit es mhm. eben deutlich kleiner wird. Also Faktor 10 gegenüber einer unkomprimierten Aufnahme mhm. kann man ja durchaus rausholen, ohne dass man einen hörbaren Qualitätsverlust mhm. bemerken kann. Und das liegt offensichtlich daran, dass man bestimmte Tonkombinationen nicht auseinanderhalten kann und man kann dann irgendwie Teile weglassen. Und dadurch mhm. wird dieser ganze Datenbrei sozusagen etwas strukturierter und man kann dann sehr viel besser Dinge weglassen, die man sowieso nicht hört.
Ja, und ich frage mich dann, wenn ich zum Beispiel weiß, ich wohne nämlich neben einem Windkraftwerk und ich weiß, das erzeugt ein Geräusch oder ich weiß, das erzeugt kein Geräusch, wie nehme ich das dann wahr?
Mhm.
Also werde ich mich jetzt schlechter fühlen, wenn ich weiß, da ist etwas und das soll mich stören?
Mhm.
Oder das stört andere und frage ich mich dann, ob fühle ich mich auch gestört?
Das ist ja tatsächlich auch so, dass Leute sich gestört fühlen von Dingen, die sie nicht wahrnehmen können. Also beispielsweise dieser Begriff Elektrosmog, mhm. der führt ja offensichtlich dazu, dass Leute sich dadurch bedroht fühlen, mhm. ja, durch Mobiltelefone meinetwegen mhm. und sagen, sie kriegen da Kopfschmerzen, können nicht schlafen oder so. Und das ist ja auch tatsächlich so. Sie kriegen Kopfschmerzen, sie können nicht schlafen, weil ja. sie halt denken, dass sie dadurch beeinflusst werden, obwohl ja. sie natürlich rein physiologisch nicht dadurch beeinflusst werden.
Ja, genau.
Und das hat man ja aber allerdings bei den Windkraftwerken wohl auch vermutet. Und es mhm. stellt sich aber eben raus, man kann die anscheinend eben doch hören. Die Frage ist, ob es wirklich für den Menschen unangenehm ist, so Infraschall ausgesetzt zu sein. Das ist ja in der Studie nicht untersucht worden. Es
mhm.
ging ja nur um die Frage, kann man es hören oder nicht.
Ja.
Es gibt natürlich auch so Sachen, wie zum Beispiel dieser ethisch fragwürdige Ansatz, Jugendliche zu vergrämen, weil die hören ja höhere Töne als Erwachsene. Also mhm. ich glaube nicht, dass ich Töne mit 16 Kilohertz besonders gut wahrnehmen kann, aber wenn man die recht laut ausstrahlt, dann fühlen sich junge Menschen dadurch halt, für die ist das unangenehm einfach, mhm. ja, weil sie es hören können und mhm. jetzt versucht man die halt dann da von irgendwas fernzuhalten. Also finde ich erstaunlich, dass man auf so eine Idee kommen kann, aber es gibt es offenbar.
Echt?
Und auf der anderen Seite ist natürlich, wie du jetzt sehr schön als Beispiel genannt hast, das Babygeschrei. Das wird ja immer mehr. Also nicht, weil es jetzt immer mehr kleine Kinder gibt, sondern weil man eben diese ganzen Signaltröten hat. Also neuerdings, aber schon seit einigen Jahren müssen ja offensichtlich Lastwägen oder Baumaschinen, wenn sie rückwärts fahren, die ganze Zeit piepsen.
Mhm.
Und das ist sehr belastend eigentlich, finde ich. Und ich weiß nicht, ob man damit wirklich so viele Menschenleben rettet, wenn die da ständig rumpiepsen. Ob da nicht der ein oder andere vielleicht aus schierer Wut vorher stirbt, als er eigentlich müsste, ja.
Gibt es etwas Lächerlicheres, als dass ein Mensch das Recht hat, mich zu töten, weil er jenseits des Wassers wohnt und weil sein Fürst mit dem meinen Streit hat, obgleich ich gar keinen mit ihm habe? Blaise Pascal.
Lora München auf der 92.4. Montag bis Freitag von 17 bis 24 Uhr.
In der Nature habe ich ein Paper gefunden, wo man sich mit der Frage beschäftigt, ob Alzheimer übertragen werden kann. Und zwar hat man offenbar bei der Obduktion von Verstorbenen, die ein Wachstumshormon, was aus menschlichem Gehirngewebe gewonnen worden ist, das haben die verabreicht bekommen. Und da hat man eine erhöhte Menge an diesen Amyloid-Plaques, die für Alzheimer charakteristisch sind, gefunden im Gehirn. Und jetzt vermutet man, dass es tatsächlich möglich ist, dass Alzheimer übertragen werden kann. Wohl jetzt nicht wie so eine ansteckende Krankheit, wie man sich es normalerweise vorstellt, also durch Tröpfchen oder Schmierinfektionen, das ist nicht der Fall. Aber es wäre eine mögliche Übertragungsroute beispielsweise bei gehirnchirurgischen Eingriffen über Instrumente, die nicht, also die zuvor mit eben Alzheimer erkrankten Gehirnen in Kontakt gekommen sind.
Wow.
Es gibt nicht nur dieses Paper in der Nature, sondern in der FAZ gab es da einen Artikel. Am 10. September ist er erschienen mit dem Titel "Kann Alzheimer übertragen werden?" Und das ist wohl so. Allerdings ist jetzt nicht so, dass man befürchten muss, dass man so durch die Welt spaziert und sich mit Alzheimer infiziert. Das passiert ganz offensichtlich nicht. Drown in Mirrors von Sergei Cheremisinov hörten wir gerade. Und wir sprechen jetzt über Nachhaltigkeit.
Richtig.
Das ist ein Teilaspekt der Wirtschaftswissenschaften, nehme ich an.
Mhm.
Und berührt uns jetzt aus humanistischer Sicht wahrscheinlich auch, weil es nicht nur ums Geld geht.
Richtig. Ich denke, es gibt in beiden Bereichen, sowohl in Betriebswirtschaftslehre als auch in Volkswirtschaftslehre, einen Bereich für Nachhaltigkeit. Und ich denke, also grundsätzlich ist der Gedanke Sustainability-Gedanke.
Also Sustainability heißt Nachhaltigkeit.
Nachhaltigkeit,
oder?
Richtig. Ich denke, es kommt auch eigentlich eher aus anglosächsischen Raum, weil einfach geschichtlich hat sich das eben so entwickelt, weil man natürlich vor allem in den USA sehr, sehr mehr klassisches System von Neokapitalismus betreibt und somit einfach die Frage schon viel früher aufgekommen ist. Also in den 60ern zum Beispiel haben sich schon viele damit befasst und zum Beispiel Elkington ist da ein ganz großer Name.
Und hat das was mit, inwiefern spielt da Wachstum eine Rolle? Weil es gibt ja, glaube ich, so auch modernere Theorien, die eben sagen, dass, dass eine allein auf Wachstum basierende Wirtschaft eigentlich nicht funktionieren kann, weil ja die Ressourcen endlich sind.
Richtig. Und das Problem wird ja immer zunehmend mehr und mehr bewusst, weil wir einfach immer mehr und mehr auf diesem Planeten wohnen, also mehr und mehr Menschen. Und zusätzlich dazu wollen auch mehr von diesen Menschen auch den gleichen Lebensstandard haben. Also wenn man sich vorstellt, dass sich zum Beispiel China den gleichen Konsum von Fleisch leisten würde, wie wir hier zum Beispiel in Europa haben, dann hätten wir schon keinen Regenwald mehr. Also da gibt es Studien, die das eben nachrechnen, denn sozusagen Worst-Case-Szenario, also schlimmsten Fall. Und man rechnet eben aus, wenn der Fleischkonsum so und so viel früher steigen würde, was würde dann passieren? Und die Prognosen sagen uns, dass es einfach nicht geht. Also mit Grünbäumen und Kühen und alles, das funktioniert einfach alles nicht, weil eben Ressourcen limited sind. Und ganz klar, gleichen Lebensstandard geht einfach nicht. Beziehungsweise geht schon, aber dafür brauchen wir neue Technologien. Und da kommt eben der Gedanke von Nachhaltigkeit. Also da, man macht sich eben Gedanken darüber, wie kann ich so existieren, dass die zukünftige Generation immer noch genauso existieren kann, also eben nicht weniger hat. Und man muss natürlich unterscheiden zwischen etwas Gutes machen und etwas gut machen. Also ich persönlich sehe das so. Ich denke, dass die ganzen Lehren heutzutage sich eher darauf besinnen, wie mache ich etwas gut? Also das ist ein Stuhl, wie stelle ich ihn möglichst gut her? Also wie vermeide ich Abfall? Wie behalte ich meine Mitarbeiter richtig? Wie sorge ich dafür, dass alle in der Wertschöpfungskette gewinnen und so weiter. Tatsächlich, aber ich stelle mir ja nicht die Frage, ist dieser Stuhl grundsätzlich gut?
Ja, es ist ja auch wahrscheinlich für den Hersteller des Stuhls gar nicht so gut, wenn der Stuhl allzu gut ist, weil dann kann er ja nur einen verkaufen. Und wenn der Stuhl aber nach 2 Jahren Gewährleistungsfrist kaputt geht, dann ist es ja für mich als Hersteller viel besser, oder?
Ja, gut. Ich denke, die Hersteller werden da jetzt was anderes sagen. Aber ja, theoretisch beschäftigen wir uns hauptsächlich mit der Frage, wie mache ich etwas gut und nicht, wie mache ich etwas Gutes. Und genau, und ich glaube, da sollte man eben unterscheiden. Das heißt, klassisch spaltet man Nachhaltigkeit in 3 Bereiche. Wirtschaftlicher Erfolg, ökologischer Erfolg und sozialer Erfolg. Und man versucht einfach, Bilanzen in allen 3 Bereichen zu ziehen. Und wenn es positiv ist, ist es gut.
Und was gibt es da so für Konzepte? Also oder kann man die untereinander aufrechnen und sagen, wenn jetzt meine Bilanz im sozialen Bereich besonders positiv ausfällt, dann reicht es mir auch, wenn sie im ökonomischen Bereich ein bisschen rote Zahlen enthält? Oder das wird ja nicht funktionieren.
Das wird, ja, richtig. Also man versucht eben durch unterschiedliche Prozesse eben an alle 3 Bereiche zu berücksichtigen und sich in allen 3 Bereichen zu entwickeln. Also der Gedanke ist, so gut wie möglich zu wirtschaften. Zum Beispiel im anglosächsischen Bereich existieren noch ganz viele Möglichkeiten dazwischen, zum Beispiel auch legale Formen von Hybrid Organizations, so genannt.
Was ist das?
Das ist eine Organisation, die sowohl dem wirtschaftlichen Erfolg als auch einen anderen Erfolg verschrieben ist, also einen sozialen Erfolg zum Beispiel. Und diese Organisationen werden geschützt. Das heißt, als Shareholder, also als Aktieninhaber, werde ich darüber informiert, dass meine Organisation nicht nur den wirtschaftlichen Erfolg verfolgt, sondern auch gewisse sozialen Bilanzen hat, Ziele hat, die sie eben zu schaffen haben. Und dies schützt mich als Firma davon, dass meine Aktionäre mir irgendwann das Haus anrennen und sagen, ich verstehe nicht, warum wir hier nicht so und so, so viel Plus gemacht haben, warum wir sozusagen auf Profit verzichtet haben. Mhm. Und das ist natürlich, man muss ja verstehen, Aktionäre sind ja an erster Stelle profitorientiert. Und dieser legale Schutz von Hybrid-Organisationen erlaubt überhaupt, dass Organisationen existieren, die im Prinzip mehrere Ziele haben. Also wirklich den Zielen verschrieben sind.
Und gibt es Organisationen, die das erfolgreich machen? Also die sich dagegen die Konkurrenz behaupten können? Was wären das für welche? Gibt's da, kannst du da Beispiele nennen?
Ja, zum Beispiel Maggie Organics wäre, also ist natürlich jetzt eher klein, aber das wäre jetzt eine Organisation, die sich sehr der Wertschöpfungskette verschrieben hat. Also sie versuchen mit Corporations zusammenzuarbeiten, also nicht die Produktionsstätte, wo sie produzieren, gehören eben nicht ein Supplier, sondern dem Mitarbeiter. Mhm. Und die ganze Herstellung wird dann zusammen mit Mitarbeitern beschlossen und die arbeiten zusammen mit Regionen und somit können sich auch diese Regionen weiterentwickeln. Mhm. Also es ist eine ganz andere Art von Produktion, eben keine einfach, ich gebe den Vertrag und ich sage, wie viel Stückzahlen möchte ich kaufen und vereinbare den Preis, sondern es ist eine Zusammenarbeit. Mhm. Und,
also ganz anders, als Apple das zum Beispiel macht.
Richtig, ganz...
keine Sweatshops in China.
Eben, es ist kein Sweatshop. Das ist eben eine Produktionsstätte, die den Leuten, die da drin arbeiten, gehört. Mhm. Und die auch selbst die Entscheidungen getroffen haben. Zum Beispiel, wie viele Feiertage wollen sie haben, wann geht wer in Urlaub, wie viele Stunden möchten sie arbeiten und so weiter. Und die auch die Planung selbst machen, die auch wissen, wie sie weiter wachsen wollen, was für Verträge sie annehmen wollen. Und das gibt es natürlich ganz viel Autonomie.
Okay, das ist interessant, weil wenn jetzt die Mitarbeiter selber bestimmen, wie viele Tage im Jahr sie arbeiten wollen, da gibt es ja wahrscheinlich die einen Kritiker, die sagen, naja, dann arbeiten die halt nur alle zwei Wochen und so, weil die keine Lust haben. Und die anderen Kritiker sagen, die arbeiten dann 365 Tage im Jahr, weil sie ja dann mehr Geld verdienen und sich sozusagen verpflichtet fühlen, gegenüber ihrem Arbeitgeber möglichst fleißig zu sein. Also das ist ja zum Beispiel so eine Kritik, die es auch gibt an so frei bestimmten Arbeitszeiten. Es gibt ja solche Modelle, wo man so eine, teilweise wird es Vertrauensarbeitszeit genannt oder so, wo dann die Leute sich aber genötigt fühlen, eben eigentlich viel mehr zu arbeiten, als sie es müssten, wenn man eine vertragliche Vereinbarung hat, 40 Stunden pro Woche. Mhm. Funktioniert das denn?
Ja, also jetzt für diese konkrete Firma funktioniert das schon. Man muss natürlich vor Augen halten, dass Maggie Organics ja auch so verkauft. Also das ist eben etwas, dafür stehen sie und das, ich denke auch, dass der Kunde, der jetzt was von Maggie Organics kauft, sich denn auch bewusst ist. Also der ist sich bewusst, warum er...
mehr für das Produkt bezahlt.
Mehr
am
für
Ende
das Produkt bezahlt,
auch, oder?
Richtig. Mhm. Richtig. Das heißt, das ist ein Versprechen an den Kunden, da muss man wiederum anhalten. Das heißt, ich kann es natürlich darüber recherchieren, ich kann es mir natürlich alles angucken, das muss natürlich alles stimmen. Mhm. Und jetzt, ich glaube, Maggie Organics gibt es auch schon ein paar Jahre. Und die haben sich ja weiterentwickelt. Also die Produktionsstätte ist gewachsen, das Dorf hat jetzt eigene Schulen gebaut und ist in der Lage, sich selbst komplett zu versorgen durch eben diese Arbeit, durch diese Aufträge. Und das spricht eben für dieses System.
Das ist an sich, kennt man das ja schon von Kaffee und Schokolade aus, also da gibt es so dieses Fairtrade-Label. Ist das das gleiche oder ist das schon eine Weiterentwicklung davon?
Fairtrade ist Zertifizierung. Also man, das ist sozusagen nicht die Firma entwickelt das Ganze selbst, also nicht die Firma nimmt sich vor, ich möchte gerne so und so arbeiten und ich gehe da raus und ich suche mir, wie ich das zusammenstelle und ich habe da so eine Vision, wie mein Produkt auszusehen hat, sondern Fairtrade ist eine dritte Organisation, die hingeht und zertifiziert. Das heißt, es hat eine Liste, das muss alles der Bauer erfüllen, zum Beispiel er muss Sicherheitsvorschriften haben, er muss gewisse Chemikalien weglassen, er muss gewisse Arbeitsbedingungen herstellen, wenn er zum Beispiel noch weitere Mitarbeiter beschäftigt und so weiter und so fort. Und wenn er das alles erfüllt hat, kann er sich zertifizieren lassen. Dann verspricht der Fairtrade erstmal den Preis für den Bauer und er verspricht ihm auch, dass er zu diesem Preis gewisse Mengen abnehmen wird. Und ich als, sag mal jetzt Starbucks, ja, Starbucks verkauft sehr viel Fairtrade-Kaffee, nehme einfach den Kaffee ab. So, das heißt, eine Drittorganisation kümmert sich um den ganzen Prozess und überwacht das auch. Das heißt, sie machen dann auch zusätzliche Kontrollbesuche und so weiter und prüfen auch, dass es weiterhin alles stimmt. Und der Bauer hat die Sicherheit, also die Preissicherheit. Er weiß, dass er sein Produkt los wird. Er kennt den Preis, zu dem er das Produkt los wird. Das heißt, er kann planen und so funktioniert Fairtrade jetzt und auch weitere Zertifikate.
Sie hören unser Programm? Sie finden uns gut? Sie sind noch nicht Mitglied im LoRa-Förderverein und könnten es sich leisten? Dann schalten Sie ab. Oder Sie rufen uns an unter 480-2851. 480-2851 und lassen sich unsere Unterlagen zuschicken. Außerdem finden Sie uns unter www.lora924.de. Denn ohne die Solidarität unserer Hörerinnen und Hörer können wir den Laden dicht machen.
Ja, also kann ich nur dafür werben, Mitgliedschaft im LoRa-Förderverein zu beantragen. Ist auch gar nicht teuer. Diese nachhaltigen Wertschöpfungsketten. Also ich glaube, wenn es nicht zu abstrakt ist für den Verbraucher, dann ist er da schon bereit, sich zu engagieren. Genauso wie es ja offensichtlich, glücklicherweise, eine große Bereitschaft gibt, jetzt den ganzen Flüchtlingen zu helfen, die hier in großer Zahl ankommen. Der Staat versagt auf ganzer Linie, kriegt gar nichts auf die Reihe und die Zivilgesellschaft hilft, wo sie kann. Die Helfer sortieren unermüdlich Kleider und Schuhe nach Größen und schauen, dass die was zum Anziehen kriegen und was halt alles nötig ist. Es gibt den Freifunkverein, der für Internet sorgt, in den Flüchtlingsunterkünften und das sind ja alles Dinge, die man nicht tun müsste, rein aus wirtschaftlicher Sicht. Und es passiert aber eben trotzdem. Also es gibt offensichtlich so eine dem Menschen innewohnende Bereitschaft, anderen Menschen zu helfen und fair zu ihnen zu sein. Man merkt wahrscheinlich in so, sagen wir mal, so klassischen Wirtschaftsunternehmen wie jetzt einem Lebensmitteldiscounter, merkt man wahrscheinlich gar nicht, zu welchen Bedingungen die Waren hergestellt werden, die man da kauft.
Ich denke, dass die Frage sein wird, erstens, wie lange wird man das noch nicht merken? Und da gibt es unterschiedliche Theorien, da gibt es unterschiedliche Wissenschaftler, die unterschiedliche Erkenntnisse haben. Was mehr oder weniger klar ist, oder zumindest ist es mir klar, vielleicht wird mir da jemand widersprechen, selbstverständlich basieren diese wirtschaftlichen Theorien immer auf den Gründen. Ja, und die große Frage ist, ist der Kunde bereit, ein Premium für etwas zu zahlen? Wie viel ist er bereit zu zahlen? Und ab wann, also wie groß ist der Anteil denn von dem Preis, den er bereit ist dafür? Also wie groß ist der Premium? Wird der Kunde den Premium zahlen? Und wie groß ist der Anteil der Kunden, der diesen Premium zahlen wird?
Das wird ja aber doch sehr stark davon abhängen, wie viel Geld der Kunde so zur Verfügung hat.
Richtig. Und natürlich, ja, da kommen ganz viele Fragen. Zum Beispiel, braucht der Mensch tatsächlich 5 Paar Turnschuhe oder ist es besser, 1 Paar Turnschuhe zu haben, die aber so und so produziert sind? Oder wie viel T-Shirt braucht der Mensch? Ja, also der Gedanke, jetzt zum Beispiel in der Textilbranche, so, da gibt es natürlich ganz viele Discounter, wie zum Beispiel Primark. Ja, also ich weiß nicht, ob man sich mit dem System von Primark auskennt. Das ist schon natürlich sehr, sehr, sehr günstige Textilien, die da angeboten werden, die selbstverständlich nicht ganz ohne Hindernisse produziert werden. Und selbstverständlich würde Primark jetzt behaupten, dass sie ganz viele tolle Projekte haben für die Produktionsstätte. Aber man muss sich natürlich verstehen, dass etwas, was so günstig ist, selbstverständlich nicht komplett ohne Belastung bei uns hier ankommen kann. Man sagt, also es gibt welche, die sagen, ja, aber der Kunde, der möchte und der braucht es auch, weil das Geld ist knapp. Und dann gibt es welche, die sagen, nein, nein, der Kunde, der geht hin und er kauft einfach mehr, sozusagen.
Ja, aber das ist ja auch, also die Werbung suggeriert uns ja, dass wir viele Paar Turnschuhe brauchen und auch viele T-Shirts haben müssen. Und dass wir vor allen Dingen, auch wenn es jetzt nicht Turnschuhe sind oder ja vielleicht auch da, dass wir mindestens jedes Jahr ein anderes Paar Schuhe haben müssen, weil die Mode uns das sozusagen vorschreibt.
Richtig. Der Mode-Cycle hat sich zum Beispiel in den letzten paar Jahrzehnten sehr verändert. Wir haben im Moment 12 Cycles pro Jahr. Das heißt, ein H&M wird im Durchschnitt, ich glaube, alle 3 Wochen komplett den Sortiment wechseln. Also selbstverständlich muss man unterscheiden zwischen ein H&M, der jetzt, ich sag mal, in der Mitte von London ist oder in der Mitte von Paris, zwischen H&M, der jetzt, sage ich mal, irgendwo in Deggendorf ist. Einfach nur, weil der Bedarf da so schnell komplett die Produktpalette zu wechseln nicht gegeben ist.
Also in Deggendorf ist es nicht gegeben,
in
London schon.
In London schon, richtig. Weil da hat man einfach viel mehr Kunden, die neu reinkommen. Ja? In Deggendorf hat man einfach seine Standardkundschaft, die immer wieder mal da ist. Die wird jetzt nicht alle 3 Wochen ankommen. Deswegen wechselt man da jetzt nicht so schnell wie jetzt irgendwo in London. In der Tat ist es aber so, H&M ist in der Lage, innerhalb von 3 Wochen komplett das ganze Sortiment auszutauschen. Ist natürlich gut, weil als Kunde kann ich halt im Prinzip alle 3 Wochen in den Laden reingehen und ich würde komplett neue Sachen vorfinden. Das heißt, es ist so, als ob ich alle 3 Wochen in einen neuen Laden reingehe. Und selbstverständlich wird mir auch viel suggeriert und viel erzählt. Ja, letztes Mal waren die Farben toll, jetzt sind das wieder andere Farben, jetzt muss ich das sozusagen wieder alles erneuern. Und ja, also es gibt sehr viele Theorien, die sich grundsätzlich mit Konsum befassen und was konsumieren wir, wie konsumieren wir. Es gibt auch sehr viele Nachhaltigkeitstheorien, die sich damit befassen, zum Beispiel mit, wie stelle ich sicher, dass ich meine Ressourcen nicht verschwende, ja, wie kann ich etwas, was nicht mehr gebraucht wird, wieder in die Kette zurückführen, wie kann ich, ja, was mache ich mit dem Müll, wie kann ich meinen Müll besser abbauen und so weiter, wie kann ich möglichst viel aus dem Müll noch gewinnen, ja, wie kann ich Energie daraus gewinnen und so weiter.
Ja, wobei ich manchmal den Eindruck habe, dass das eben diese vermeintlich nachhaltigen Konzepte eigentlich doch nur daraus entstehen, dass einem Konzern einfach das bares Geld spart. Ich denke zum Beispiel an diese Absauganlagen an den Zapfpistolen der Tankstellen. Also man hat irgendwann hat man festgestellt, dass beim Tanken relativ viel Benzin verdunstet und da auch raussprüht, weil das ja mit relativ hoher Geschwindigkeit in den Tank eingespritzt wird. und hat dann so Absauganlagen mit an die Zapfpistole dran gemacht, die eben diese Dämpfe und den Sprühnebel aufnimmt und wieder in den Tank zurücktransportiert. Das führt einerseits dazu, dass die Umwelt nicht so belastet wird, aber die Tankstellen bzw. die Mineralölkonzerne haben das eingeführt, weil sie einfach dieses Benzin, was so in die Luft entwichen ist, einfach nochmal verkaufen können.
Ja. Ja, also das ist es ja. Es wird immer irgendwie der Profilgedanke dahinter stellen. Es gibt natürlich auch sehr viele Theorien, die sich mit nicht profitorientierten Gedanken befassen, aber Wirtschaft ist eben Wirtschaft. Also ich möchte nicht sagen, das ist weder gut noch schlecht. Das ist einfach die Art und Weise, wie wir uns mit Sachen befassen. Und auch eine der, ich sag mal, Verkaufsargumente für Nachhaltigkeit ist, erspart Geld. Ja, wenn ich versuche zum Beispiel Müll zu vermeiden, ja, wenn ich versuche, möglichst so zu produzieren, dass alles, was ich nehme, auch tatsächlich in die Produktion mit einfließt, ist es doch gut, dann kann ich Ressourcen ansparen. Das heißt, ich brauche diese Ressourcen für nicht einzukaufen. Ja, wenn meine Maschinen möglichst energieeffizient arbeiten, ist es auch gut für mich, weil dann zahle ich weniger für Energie und so weiter. Also,
aber dann müssten ja eigentlich die nachhaltig hergestellten Produkte günstiger sein für den auch für den Konsumenten als die nicht nachhaltigen, oder? Wenn sie so sparsam hergestellt werden.
Ja, also aus diesen Gedanken heraus ja, aber das sind natürlich sehr viele, es ist halt komplex, ja. Also viele Technologien sind neu, neue Technologien sind teurer als alte Technologien. Oder was sagen?
Das heißt, dass Subventionen eigentlich auch schon eine gute Idee sind, volkswirtschaftlich betrachtet. Also wenn man jetzt eben erneuerbare Energien subventioniert beispielsweise oder andererseits gibt es dann auch so versteckte Subventionen, die vielleicht doch gar nicht so gut sind, die man vielleicht dann eher eigentlich nicht wollen kann. Ich denke jetzt beispielsweise an so Logistik, wo der Staat ständig Straßen baut und ausbessert, die Lkw sehr stark beanspruchen und eigentlich ja geradezu kaputt fahren durch diese riesigen Mengen, die da immer drüber transportiert werden. Und eigentlich da so eine Art Wettbewerbsverzerrung stattfindet, weil sozusagen der Transport per Bahn ist für die Unternehmen nicht rentabel, weil er teurer ist. Und das ist es deswegen, weil der Transport über die Straße subventioniert wird durch den Bau der Straßen.
Ja, also die Rolle des Staates ist natürlich sehr, sehr wichtig. Und es gibt auch in Volkswirtschaftslehre sehr viele Gedanken dazu. Man hat zum Beispiel gemerkt, dass einfach neue klassischen Gedanken von Smith, ja, also dass der Markt reguliert sich schon selbst, dass es nicht immer funktioniert, dass es einfach Bereiche gibt, die dadurch nicht abgedeckt werden. Also Bereiche, man spricht dann von Externalities, also zum Beispiel
externen Einflüssen oder was sind Externalities?
Externalities sind außerhalb des Markts Geschehnisse, die der Markt nicht reguliert oder aus irgendeinem Grund nicht regulieren kann. Wie zum Beispiel der See. Ja? Der See ist wirtschaftlich zwar also profilbringend, aber auf der anderen Seite können wir schon, aber in Theorie können wir nicht den Zugang zum See verbieten. Und dadurch, dass wir nicht den Zugang zum See verbieten können, entstehen diese Externalities, also externe Einflüsse, die der Markt nicht regulieren kann. Zum Beispiel, dass immer mehr und mehr Fischer, also man stellt sich vor, es ist ein abgeschlossenes System und es gibt den See. Und jemand fängt an zu fischen und derjenige, welcher merkt, okay, das ist ein profilbringendes Geschäft. Ich fische mehr und mehr Fisch raus, ich verkaufe den Fisch, alle wollen den Fisch. Was passiert dann? Also die Ökonomie sagt dann, es werden mehr und mehr zu diesem Beruf hingetrieben werden. Das heißt, es wird mehr und mehr Fischer geben, ja? Es werden mehr und mehr Boote rausfallen und die Menschen werden sich die Investitionen, also Boot kaufen und Fischausrüstung kaufen, in Kauf nehmen, weil sie einfach sehen würden, naja, das ist ein gewinnbringender Geschäft. Jetzt dadurch alleine, dass wir das nicht begrenzen können, wie viele Fischer tatsächlich in diesem See fischen, wird es einfach so sein, dass irgendwann der Punkt erreicht sein wird, wenn es nicht mehr gesund ist für den See. Also wenn es zu wenig Fisch in dem See geben wird. Mhm. Allerdings wird dieser Punkt verspätet bei den Leuten ankommen, ja, also bei den Fischern. Mhm. Und das ist einfach so, das passiert einfach so.
Ja, aber reguliert sich das dann nicht von selbst? Ich meine, wenn die Fische irgendwann weg sind, dann kippt der See um, dann wachsen auch keine mehr nach, die Fischer gehen alle pleite und sind weg.
Irgendwann schon. Aber es passiert einfach so verzögert, dass es Schaden entstehen. Ja, also und mit diesen Schaden müssen wir ja umgehen können. Mhm, selbstverständlich, okay. Wenn alle Fische dann weg sind, dann werden automatisch ganze Fischer wieder arbeitslos. Sie können dann und so weiter.
Also dann, aber wachsen dann nicht wieder neue Fische?
Die wachsen natürlich nach, wenn wir genug da lassen, um damit das System sich wieder reguliert. Mhm. Aber dadurch, dass es einen uneingeschränkten Zugriff zu diesem See gibt, ja, werden immer Schaden entstehen und diese Schaden werden meistens von Leuten getragen, die zum Beispiel gar nicht mal in den ganzen Prozess teilgenommen haben. Ich sage zum Beispiel Luftverschmutzung, ja. Mhm. Das heißt, irgendjemand verschmutzt die Luft, aber der Schaden wird verteilt auf alle, aber der Schaden ist trotzdem da. Mhm. Und dieser Schaden ist eventuell gar nicht mal in dem Preis, den wir zum Beispiel zahlen für Energie, der ist nicht drin. Also das heißt, das ist ein unbepreister Schaden. Mhm. Genauso wie der Fisch, ja, dadurch, dass es alle Zeitverzögerungen gibt, wenn ich den letzten Fisch sozusagen kaufe, zahle ich nicht wirklich den Preis dafür.
Mhm. Genau, das wird dann sozialisiert sozusagen, die Kosten.
Genau.
My Intentions Were Not Intended heißt dieses Stück von Jack Kotz oder Koz, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, es liest sich ein bisschen komisch. Und Elena erklärt jetzt noch, was externer Effekt eigentlich bedeutet.
Genau, also externe Effekt ist vor allem insofern wichtig, weil wir gar nicht in der Lage sind, eine richtige Entscheidung zu treffen, weil der Preis, den wir haben, den wir vorliegen haben, nicht alle Effekte, der mit dem Erwerben von diesem Produkt zusammenhängen oder die mit dem Erwerben von diesem Produkt zusammenhängen, widerspiegelt.
Also man kann sagen, der Preis enthält gar nicht alle Kosten.
Richtig, der Preis enthält nicht alle Kosten und das ist eben das Problem. Und der Grund, warum der Preis nicht alle Kosten enthält, ist unterschiedlich, aber unter anderem vor allem, weil wir zum Beispiel nicht den Zugriff zu manchen Gütern anschränken können oder weil wir zum Beispiel nicht nachmessen können, wie groß oder weil wir es später merken, dass wir diesen externen Effekt überhaupt hier haben, ja. Also zum Beispiel Atomkraftwerke, ja, das haben wir, ja, wir haben sehr gut damit angefangen und irgendwann ist dann was Schlimmes passiert und die externen Kosten waren vielleicht astronomisch hoch, aber wir haben sie da trotzdem nicht davor bezahlt, wir haben sie sogar vielleicht hinterher nicht bezahlt, weil wir ja erst nachmessen müssten, wo die herkamen oder was überhaupt alles da drin ist. Soziale Kosten auch.
Okay, aber das ist an sich ja, wenn es jetzt um Kernkraft geht, ist es ja schon etwas, was vorher bekannt gewesen sein muss, weil es gibt keine Versicherung, die ein Kernkraftwerk versichert, weil sie halt sagen, das Risiko ist Eintrittswahrscheinlichkeit mal Schadenshöhe und die Schadenshöhe ist so groß, dass sie pleite sind, wenn der eintritt und sie es bezahlen müssen. Deswegen versichern sie das nicht.
Richtig, aber im Preis von Atomkraftwerk ist das wirklich bepreist, was ich zahle als Endkonsument.
Also es ist also an sich hat es ja geheißen, Kernkraft ist super, weil das wird total billig und man braucht eigentlich gar keine Stromzähler mehr. Und irgendwie ist ja aber dann der Strom doch gar nicht so billig geworden, sondern der ist eigentlich immer teurer geworden. Und enthält aber trotzdem der Preis für die Kilowattstunde nicht die Kosten, die entstehen, wenn einem jetzt mal in Tschernobyl oder 25 Jahre später in Fukushima so ein Ding um die Ohren fliegt.
Richtig, das ist nicht, irgendwo ist es schon drin, also irgendjemand hat da schon irgendwelche Riskfaktoren mit einberechnet, aber komplett ist es ja nicht abgedeckt. Oder zum Beispiel die Kosten für Unluftverschmutzung, ja, also und es gibt eben Versuche, das wieder zurückzuholen, indem man zum Beispiel unterschiedliche Ansätze hat, wie zum Beispiel bestrafen, also jemand, der zu viel verschmutzt, der muss dann mehr Abgaben leisten an den Staat oder auch durch Subvention, dass man sagt, wir ermutigen gutes Verhalten, jemand, der zum Beispiel zusätzliche Filter an seinen Maschinen setzt und jemand, der versucht, wenig Luft zu verschmutzen, dann müssen wir belohnen durch wiederum irgendwelche Zugeständnisse bei den Steuern oder sogar durch Zugeständnisse für seine Investitionen, wenn er jetzt in Clean Energy investiert und so weiter.
Das heißt also, dass ein Unternehmen an sich aus sich selbst heraus nicht in der Lage ist, nachhaltig zu wirtschaften. Es braucht immer die Hilfe von jemandem, also irgendeine staatliche Form von Unterstützung.
Ich sehe ein Unternehmen eher als etwas, was eben das tut, was er signalisiert bekommt, entweder von seinen Kunden oder zusätzlich durch eine Institution, die mehr oder weniger über die Kunden wacht, ja, also entweder von Staat oder von seinen Kunden. Also wenn es als Kunde natürlich sagen, nein, danke, ich möchte das nicht haben,
gut,
dann versteht ein Unternehmen, dass es sein Verhalten ändern muss. Ist auch schon vorgekommen. Nike zum Beispiel hat früher in den 60er Jahren oft einfach Pannen gehabt, dass es rausgekommen ist, dass sie ganz, ganz wenig zahlen für die Produktionsstätte, die sie haben und so weiter und so fort. Und es gab zum Beispiel richtig Boykotts, vor allem an den Universitäten, also dass den Sportler verboten worden ist. Also ich spreche jetzt von US-Universitäten. Da wurde es zum Beispiel von Studenten, den Sportlern verboten, Nike zu tragen und so weiter. Und es gab mehrere Artikel, die Company Image sehr schwer beschädigt haben. Dann sind sie hingegangen, haben versucht, das Ganze aufzuräumen. Hat nicht ganz geklappt. Dann gab es sogar ein richtiges Gerichtsverfahren, wo sie von einem besorgten Bürger angeklagt worden sind, weil man gesagt hat, ja, ihr habt uns versprochen, aber ihr habt das nicht gemacht. Und jetzt habt ihr mehr, also false advertisement, also falsche Werbung hier betrieben und so weiter und so fort. Und mittlerweile, wenn man auf die Seite geht, dann sieht man sehr gut, wo alles produziert wird und so weiter. Und die Firma ist daraus gewachsen. Also die Firma hat daraus gelernt und und sehr viel Entwicklung betrieben und zum Beispiel die zertifizierende Produktionsstätte, und die haben eines der umfassendsten Reporte, was ihre Produktion angeht, einfach nur, weil sie mit diesem Problem konfrontiert worden sind und gezwungen waren zu reagieren. Also irgendwie ist es ein bisschen, alle finden das gut, Nachhaltigkeit, alle finden das toll, aber man weiß nicht so richtig, es ist ein Risiko da, sozusagen nicht nachhaltig zu wirtschaften, weil es kann ja sein, dass man erwischt wird. Mhm. Und wenn man erwischt wird, je nachdem, wie die Stimmung gerade so ist, und es kann auch sein, dass es richtig, richtig schlecht für einen dann wird. Also das kann sein, dass man extrem kritisiert wird, und dann nutzt das auch nicht, dass man mit dem Finger auf seinen Nachbar zeigt und sagt, aber die anderen machen es genauso. Mhm. Was ja Nike hätte machen können. Also das war garantiert damals nicht die einzige Firma, die so eingekauft hat, und garantiert nicht die einzige Firma, die es damals so produziert haben. Aber die hatten halt mal das Pech. Und insofern ist es immer etwas, was zurückzuführen ist auf den Konsumer. Und ja, wie gesagt, die große Frage bleibt offen. Wie viel Premium möchte ich zahlen? Und wie viele Menschen sind bereit, diesen Premium zu zahlen?
Die Armen sind ein gemeinsames Volk. Aber die Reichen sind nicht ein gemeinsames Volk. Da ist jeder für sich. Und nur dann sind sie gemeinsam, wenn sie eine Beute teilen auf Kosten des Volkes. Bettina von Arnim.
Lora München auf der 92.4. Montag bis Freitag von 17 bis 24 Uhr.
Wir lösen jetzt noch das Rätsel auf, ob Butter bei Verbrennungen tatsächlich Schmerzen lindert. Und tatsächlich ist es also so, dass die Butter erstens mal durch das Fett eigentlich eher verhindert, dass die Wärme von der Haut abgegeben werden kann. Das heißt, es ist also in dieser Hinsicht schon mal kontraproduktiv. Es könnte eine kühlende Wirkung haben, sofern man die Butter direkt aus dem Kühlschrank nimmt und auf die Verbrennung aufträgt, aber das sollte man nicht machen, weil das birgt ein hohes Infektionsrisiko, und das Beste ist also zumindest bei einer geschlossenen Verbrennung, was halt so typischerweise vorkommt, wenn man sich irgendwie die Finger am Kochtopf verbrennt, kaltes Wasser drüber laufen lassen. Das kühlt am besten, und wenn man das möglichst sofort macht, dann werden die Schmerzen sowieso gelindert durch das Kühlen, und vor allen Dingen wird die Verbrennung auch nicht so schlimm, wenn man es schnell genug macht. Und Butter lieber nicht. evolutionfm.de. Dort finden Sie die letzten Sendungen zum zeitsouveränen Nachhören auch als Podcast. Außerdem bieten wir dort weiterführende Informationen zu den besprochenen Themen an. Und wir freuen uns, wenn Sie uns dort einen Kommentar hinterlassen. Sie können uns natürlich auch gerne eine E-Mail schreiben, zum Beispiel an post@evolutionfm.de. Außerdem laden wir Sie gerne ein, uns auf dem monatlichen Treffen der Münchner Gruppe der Giordano-Bruno-Stiftung zu besuchen. Das findet jeden ersten Dienstag im Monat im Hackab-Schorr-Bräuhaus an der Theresienwiese statt. Und wir hören uns wieder in 2 Monaten, nämlich ganz genau am Mittwoch, den 18. November um 20 Uhr.